Ja, schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen zu dieser nächsten halben Stunde Blaues Sofa. Am 16. Mai 2013, da verkündete der Vorsitzende Richter des NSU-Prozesses Manfred Götzl mehrere Beschlüsse. Einer davon, der lautete, dass die akustische Aufzeichnung der Verhandlung abgelehnt wird, ebenso wie die Aufzeichnung per Video und auch die wörtliche Protokollierung des Prozesses. Alles wurde von Richter Götzl abgelehnt und das ist eine erstaunliche Tatsache, denn das heißt, es gäbe eigentlich von diesem 5-jährigen Prozess nur Erinnerungen, und zwar Erinnerungen von den Beteiligten dieses Prozesses, die natürlich notiert haben, aber die immer ihre Sichtweise aufgeschrieben haben. Mehrere Autorinnen der Süddeutschen Zeitung haben diese Ablehnung des Gerichts so nicht stehen lassen und von Beginn an diesen Prozess mitgeschrieben. Jeden Tag protokolliert, jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr über 5 Jahre. Und diese NSU-Prozessdokumentation ist jetzt erschienen. Ich begrüße Annette Rammelsberger und Tanja Schulz. Herzlich willkommen. Das ist jetzt ohne große journalistische Distanz, aber aufgrund dieser Entscheidung dieses Gerichts muss man Ihnen ja eigentlich zuallererst wirklich danken für diese Arbeit, die Sie gemacht haben. Wie kann man Gerichtsprozesstage mitschreiben?
Es geht nur, wenn man einen gewissen Hochleistungssport betreibt. Man hat den Laptop auf den Knien, es gibt keinen Tisch und wir hacken rein. Wir hacken rein bis zur Mittagspause, dann schreiben wir die aktuelle Berichterstattung für die Süddeutsche Zeitung. Am Nachmittag geht's weiter und weil wir natürlich keine Parlamentsstenografen sind und auch keine professionellen Taschenschreiber, ist es natürlich alles sehr rudimentär. Das heißt, wir sitzen uns am Abend hin und arbeiten bis nachts um 12, 1 daran, dass wir das Ganze ins Reine bringen. Und dann vergleichen wir es mit dem Kollegen, damit wir auch alles wirklich im O-Ton haben. Also es ist eine lange Schicht, die wir dafür haben.
Das heißt, was da in diesem... Ja, bitte gerne. Das heißt, Sie waren während des Prozessmithörens, also damit beschäftigt, zu schreiben. Wann konnten Sie denn anfangen zu reflektieren, was Sie an diesen einzelnen Prozesstagen überhaupt erlebt haben und wie Sie das dann wieder in das umsetzen, was ja eigentlich Ihre Aufgabe war, nämlich journalistisch zu arbeiten und zu berichten?
Ja, das fand dann zwischendurch statt, auch in den Pausen statt. Es gab ja in diesem Prozess, was auch sehr zermürbend war, sehr viele Pausen, die teilweise klein waren, teilweise länger waren. Dann befand man sich, wenn man nicht ganz rausgehen wollte und wieder durch den Sicherheitscheck dann hätte gehen müssen, in so einem sehr, sehr eigentlich schäbigen Aufenthaltsraum und hat da ein bisschen Wasser getrunken. Und dann hat man schon angefangen, über das zu reflektieren und auch sich teilweise auszutauschen, was dort man gehört und gesehen hat. Und man ist dann doch oft auch mit, muss man schon sagen, auch schwer im Herzen nach Hause gefahren. Und wir haben uns dann oft gefragt, wie das etwa auch den Angehörigen und den Überlebenden, also den Angehörigen der Opfer, gegangen sein mag, die eben diesen Prozess ja auch miterlebt haben.
Wir kommen zu diesen konkreten Geschichten auf jeden Fall noch. Vorher aber nochmal gefragt, haben Sie diesen Entschluss gefasst, diesen kompletten Prozess zu dokumentieren an eben diesem 16. Mai? Und haben Sie damit gerechnet, dass es da eine Ablehnung gibt, den Prozess wirklich schriftlich mitverfolgen zu lassen?
Also ich habe das für extrem unwahrscheinlich gehalten, dass dieser Prozess überhaupt nicht dokumentiert wird. Denn da sitzen ja Protokollanten. Bloß diese Protokollanten im Prozess, die schreiben nur kurz mit, der Zeuge Max Müller kam und machte Angaben zur Sache. Der Zeuge Max Müller wurde unvereidigt entlassen. Kein Wort zum Inhalt. Also man macht sich das gar nicht bewusst, dass es wirklich keine offizielle schriftliche Aufzeichnung gibt, sondern nur der Richter das mitschreibt, was er interessant findet, der Staatsanwalt das, was für ihn spricht und die Verteidiger. Aber das sind private Notizen, die kriegt niemand zu sehen. Und als wir das dann realisiert haben, dass dieser wirklich historische Prozess einfach so verhallt, da dachten wir, jetzt müssen wir ran. Wenn die Justiz das nicht macht, dann machen wir die Arbeit der Justiz.
Gab es denn dafür eine Begründung eigentlich? Also ich meine, es muss nicht protokolliert werden. Deswegen kann der Richter das so entscheiden. So ist es in Deutschland. Aber haben Sie irgendwie noch mehr dazu gehört, warum diese Entscheidung so gefallen ist?
Es gab am Schluss erneut den Antrag von Chepis-Verteidigern, dass man wenigstens dann die Plädoyers, etwa der Staatsanwälte, aufzeichnen lässt oder wenigstens mitstenografieren lässt, damit die damit auch klarkommen. Das wird ja über Tage lang, wurden da die Plädoyers gehalten. Das ist ja für alle eine Tortur, das dann alles irgendwie zu erfassen selbst. Und es wurde wieder erwartungsgemäß in dem Falle abgelehnt. Und das Gericht hat in der Begründung unter anderem darauf abgehoben, dass doch diese Staatsanwälte sich irgendwie beklommen fühlen könnten, sich vielleicht mal verhaspeln könnten, vielleicht dann in der Öffentlichkeit damit vorgeführt und lächerlich gemacht werden könnten. Und das wiederum fanden wir doch ziemlich lächerlich.
vor allem im Zeitalter der Digitalisierung des Internets. Ich meine, es waren ja Menschen in diesem Gerichtssaal. Es gab ja Publikum.
Aber wir durften ja nichts aufnehmen. Ja. Also wir konnten auch nicht mitschneiden.
Ja.
Weil in dem Moment, wo sowas aufgeflogen wäre, wir wären rausgeschmissen worden. Und das wollten wir auf keinen Fall riskieren. Also blieb uns nichts anderes, als ganz altmodisch auf unseren Laptop einzuhacken.
Die Chepe-Anwälte, die wollten diese Aufzeichnung
genau,
auch gerne.
Genau, andere haben das aber auch unterstützt. Ja. Was man natürlich sagen muss, bestimmte Zeugen, die vielleicht verängstigt sind oder Angst haben, vielleicht Betroffene, die haben wir auch abgekürzt in unserer Buchfassung. Da kann man noch nachvollziehen, dass da vielleicht so ein Angstgefühl entsteht. Aber gerade auch im Blick auf die Staatsanwälte am Schluss fanden wir das doch sehr seltsam.
Jetzt haben Sie, vielleicht nochmal, um das vorab zu klären, der große Kasten mit all diesen Bänden, der beinhaltet nicht jeden einzelnen Gerichtstag, also im Sinne von vorne bis hinten, Sie haben schon ausgewählt, ein Stück weit.
Es sind alle Tage,
also alle Tage
dokumentiert,
sind drin, aber nicht
also 438,
jedes Wort.
Aber wir haben auch sehr vieles des gesprochenen Wortes dokumentiert und tatsächlich so gut wie möglich im Wortlaut. Aber natürlich haben wir Redundanzen teilweise dann doch entfernt und auch manche Sachen, die dann auch zu viel geworden wären. Sonst hätten wir hier tatsächlich noch eine größere Kassette vor uns stehen und das wäre dann nicht mehr handhabbar.
Sie müssen sich das so vorstellen. Da gab es ja Neonazi-Zeugen, die einfach gemauert haben. Und zwar nicht nur mal eine halbe Stunde, sondern über Stunden, manche über Tage. Das ist allein schon, wenn man es jetzt liest, zermürbend, wenn es über drei Seiten nur so dahin geht mit nö, kann mich nicht erinnern, nicht, dass ich wüsste, stellen Sie mir eine andere Frage. Also man wird schon ganz krisselig, wenn man das hier liest. Und wir haben es aber über einen ganzen Tag gehört. Und das können Sie nicht lesen. Also da steigt jeder aus dem Buch aus. Und das haben wir dann leicht gekürzt.
Ich finde auch so, aber ich habe es nicht geschafft, alle Bände durchzuarbeiten. Aber ich finde, es ist auch tatsächlich, wenn man es jetzt liest, es ist schon schwer zu ertragen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum Beispiel auch, weil man natürlich in dem Ablauf dieser Gerichtstage dann schnell, ob man jetzt juristischer Laie ist oder nicht, versteht, wie das alles läuft mit dem, es werden Anträge gestellt und dann werden Anträge abgelehnt und das sind strategische Manöver, die natürlich passieren in so einem Gerichtsprozess und man, ja, es ist tatsächlich nicht so leicht, das zu lesen. Also, weil es ist auf eine Art und Weise an Stellen spannend oder interessant, weil man so reingucken kann in diesen Gerichtsprozess, der einem sonst eben verschlossen blieb. Manchmal total ernüchternd, wie es nämlich dann in Wirklichkeit abläuft. Dann wieder brutalstens, wenn man dann hört, was da gesagt wurde, wie Leute sich eben verhalten haben. Wie ging Ihnen das denn? Sie mussten es ja anhören die ganze Zeit. Also ich habe es wirklich zwischendurch weggelegt und dachte, ich möchte gerne mich jetzt nicht damit beschäftigen müssen.
Also ich glaube, wir haben dieses Wechselbad auch erlebt im Gericht. Saal selbst. Und dann gab es immer diese eher technokratischen Momente, die Sie jetzt auch beschrieben haben, dieses juristische Klein-Klein, die Manöver und so weiter. Und es war dann, glaube ich, wichtig, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigt haben, worum geht es? Es geht um rechten Terror. Und das hat uns geholfen, daran erinnert zu werden, dass doch sehr bewegende Auftritte von Überlebenden des NSU, kann man sagen, und auch deren Angehörigen gezeigt haben, was dort angerichtet worden ist. Nur ein Beispiel, ein junger Mann, der in der Kolbstraße 2004 Opfer des Nagelbombenanschlags wurde, wo 10 Zentimeter lange Zimmermannsnägel durch die Luft flogen in einer Mordsgeschwindigkeit, im wahrsten Sinne des Wortes Mordsgeschwindigkeit, der trat dort auf und er schilderte dann, wie ihm 8, 9 Nägel aus dem Leib operiert werden mussten. Und solche Szenen gab es dann doch auch viele in diesem Gerichtsverfahren, die wollten wir auch erhalten sozusagen in ihrer Dramatik und die haben wir uns dann auch vergegenwärtigt in diesem Wechselbad.
Mein wichtigster Tag, wo ich immer dran hängen bleibe, ist der Tag 118. Da tritt eine junge Frau auf. Die war 19, als der NSU im Lebensmittelladen ihrer Familie, iranischen Flüchtlingen, in einer Christschollendose versteckte Bombe gelegt hat. Die junge Frau hat es aufgemacht, hat ihr das Gesicht zerrissen. Die saß direkt daneben, Haar verbrannt, lag 6 Wochen im Koma. Und hat noch im gleichen Jahr das Abitur nachgemacht. Die hat Medizin studiert, die ist jetzt Chirurgin in Köln an der großen Klinik. Und diese Frau trat nie in der Öffentlichkeit auf, aber als Zeugin ist sie in den Gerichtssaal gekommen. Und am Schluss wurde sie gefragt, haben Sie eigentlich nach diesem Attentat gedacht, dass Sie Deutschland verlassen müssen? Und sie sagte, ja, ganz kurz. Und dann habe ich weitergedacht. Und ich habe mir gedacht, genau das wollten die doch. Und so schnell lasse ich mich aus meiner Heimat nicht hinaustreiben. Und es gab dann für diese junge Frau, die da stand, wieder sehr gut zusammengeflickt, muss man sagen, eine schöne Frau, eine starke Frau, für die gab es dann Szenenapplaus. Es wurde nie geklatscht in diesem ganzen Prozess bis zum Urteil, aber die Frau hat einen großen Applaus gekriegt.
Jetzt auch nochmal. Das heißt, das alles aufzuschreiben ist natürlich ist für die Opfer wichtig. Sie haben die Geschichten auch nochmal aufgeschrieben. Haben Sie natürlich als Journalisten auch getan, aber jetzt sind die auch nochmal schwarz auf weiß, zumindest was da vor Gericht bekannt wurde. Es ist aber auch wichtig, wie Sie schreiben in Ihrem Vorwort, dass es eben viel über die Geschichte erzählt. Also ein historisches Dokument ist natürlich für Deutschland, das ist ein Panoptikum der deutschen Nachwendezeit. Jetzt kann man nicht fragen, fassen Sie das mal kurz zusammen, warum? Weil das ist natürlich das, was man dann auch rauslesen muss. Aber vielleicht können Sie trotzdem so in kurzen Abrissen sagen, was man da rauslesen kann, außer dass man einem Prozess folgt.
Naja, zum Beispiel die Tatsache, dass diese untergetauchten Neonazis, Beate Zschäpe, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, also die NSU-Terroristen, dass die nach dem Abtauchen in einer Welt sich bewegten, dem sogenannten Untergrund, der doch eigentlich sehr viel auf der Oberfläche stattfand und eine angebliche Normalität einfach nur zeigte, nämlich die, dass sie da in Chemnitz und dann später in Zwickau, wo sie untergetaucht waren, umgeben waren von Menschen, die eigentlich Gleichgesinnten, die ihren alltäglichen Rassismus auslebten. Die saßen dann, Beate Zschäpe, mit ihren Nachbarn unter einem Hitlerbild im Keller und tranken Sekt. Und solche Momente haben uns gezeigt, naja, es gab diesen NSU, es gab diesen schlimmen Terror, aber drumherum haben wir auch das, was wir auch jetzt ja wieder erleben, diesen alltäglichen Terror und diesen alltäglichen Rassismus. Und in der Hinsicht ist es leider ein Blick auch in Abgründe, die weit über den NSU hinausreichen.
Wissen Sie, wir waren am Anfang ja alle total irritiert, als diese Zeugen auftraten, die Nachbarn, die Bekannten von Beate Zschäpe. Und alle sagten, nee, wir haben überhaupt nichts gemerkt. Beate Zschäpe war eine liebe Nachbarin und ganz normal, so normal wie wir. Und dann wurden die gefragt, ja, was ist denn für Sie normal? Ja, normal wie alle. Und dann wurde weiter gefragt, stimmt es, dass Sie auf Facebook im Profil haben, der Ali hat Kohle, der Hassan hat Drogen, wir Deutschen zahlen und werden betrogen? Ja, das ist unsere Meinung. Und dann dieser Hausmeister, der sagte, ja, unterm Hitlerbild Prosecco trinken, das ist doch nicht verboten, das ist doch ganz nett. Und alle diese Menschen, die dann auch erzählt haben, ja, der eine Mann hat Skinhead auf dem Bauch. Ja, und? Ist doch normal. Wir hielten das für verrückt und haben dann festgestellt, dass das offensichtlich eine Normalität ist, zumindest an diesen Orten eine Normalität ist, die für uns verrückt ist, für die aber ganz normal. Das hat uns auch ein wenig besorgt gemacht.
Ein wenig ist gut. Vielleicht ein wenig mehr. Wie sind Sie umgegangen mit dem, also es gab diese 5 Angeklagten, Sie kannten die Geschichten, Sie sind eingestiegen, auch in dieses Umfeld. Was hat es mit Ihnen denn als Prozessbeobachter und Beobachterin gemacht? Also mit der Frage, wer ist denn schuld oder wer ist mehr schuld, wer ist schlimmer als der eine oder andere, was muss man wie einsortieren? Also das ist ja wahrscheinlich jetzt immer unabhängig von der Dokumentation sowieso das Schwierige, am Gerichtsreporterleben sich da distanziert rauszuhalten oder doch zu glauben, man hat jetzt so ein anderes Gefühl zu den Angeklagten, man weiß jetzt ein bisschen mehr, wer wie getickt hat in diesem ganzen Verfahren. Jetzt müssen wir nicht alle 5 durchgehen, natürlich fangen wir an mit Beate Zschäpe. Was haben Sie in diesen vielen Jahren, medial hat man über Ihre Haare gesprochen oder mal Sie als arme Mitläuferin, dann wieder als starke Frau und dann wurden da verschiedene Varianten von ihr so durchgespielt. Wie hat sich Ihr Verhältnis in Anführungsstrichen zu dieser Angeklagten verändert in den Jahren?
Gut, dass wir ein Mann und eine Frau sind, weil wir haben ein klein bisschen unterschiedlichen Blick auf diese Frau. Aber vielleicht, Hanje, fängst du an.
Also es ist ein bisschen ein Rätsel geblieben. Man kann ja auch nicht mit ihr reden. Und man konnte auch sie lange Zeit ja gar nicht hören, weil sie ja geschwiegen hat die ganze Zeit. Dann kam irgendwann eine Erklärung, die aber auch nur schriftlich abgegeben worden ist von ihren Anwälten. Und man hat sich immer gefragt, wie tickt die eigentlich? Und aus diversen auch Manövern, wo sie die Stritten gezogen hat, nämlich im Streit mit ihren Verteidigern, mit ihren ersten 3 Anwälten, die sie kalt dann irgendwann halt abserviert hat oder abservieren wollte, da konnte man doch sehr vieles aus ihrer Persönlichkeit entnehmen. Sozusagen so eine berechnende, auch manipulative und sehr durchsetzungsstarke Persönlichkeit, die da zum Vorschein kam, was sich auch deckt mit dem, was viele andere Zeugen über Zschäpe dann ausgesagt haben. Also dieses Bild hat sich so gezeigt und dennoch bleiben für mich so ein paar Rätsel. Also sie hat sich ja dann auch versucht, so ein bisschen abzugrenzen von ihren toten Freunden Mundlos und Böhnhardt und man fragt sich, warum macht sie das? Ich erkläre mir das mit einem klaren Opportunismus, aber so ganz sicher kann man sich da, glaube ich, nicht sein.
Also sie hat ja versucht, sich so im 50er-Jahre-Bild als armes Frauchen zu zeichnen, das nur aus Liebe mit ihren Freunden in den Untergrund ging und die einfach nicht verlassen konnte. Das ist einfach unglaubwürdig, weil diese Frau schon vorher, bevor sie in den Untergrund ging, war sie ja bei allen Dingen dabei. Die hat ja dieses schreckliche Pogromli-Spiel nach dem Vorbild von Monopoly mitgeschnitzt und entwickelt, wo statt Bahnhöfen KZs dann angefahren werden und wo man auf die Gräber von Juden kackt. Also das ist der Sprachgebrauch, man muss das nicht vertiefen, aber nur damit man mal so die Geisteshaltung sieht. Und sie war auch dabei, als Bönhard Mundlos eine Puppe aufgehängt haben, einem Strick um den Hals, mit einem Judenstern auf der Brust, gerade als Ignaz Bubis durch Thüringen fuhr. Und diese Puppe hat sie genäht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie sozusagen aus dem Mädchenpensionat gekommen wäre und plötzlich im Untergrund war. Das hat sich lange angedeutet.
Was der Prozess ja nicht geschafft hat, ist also die Wahrheit rauszufinden. Das ist ja auch die bittere Erkenntnis, dass, glaube ich, für die Angehörigen der Opfer vor allem das eben nicht klar ist, was, wann, wie eigentlich genau passiert ist, wer warum ausgewählt wurde oder eben auch nicht. Wie bitter ist es denn auch für Sie nach diesen 5 Jahren? Also ist irgendwas geklärt?
Ja, ich glaube schon. Also natürlich gibt es sehr viele schmerzliche Lücken. Aber was der Prozess doch auch gezeigt hat, ist, dass die Täterschaft dieser 3 untergetauchten Neonazis sehr klar erwiesen ist. Und das ist ja auch schon mal was. Daran hätte man ja auch teilweise zweifeln können und daran wird auch in manchen Verschwörungslegenden weiterhin gezweifelt. Wir haben auch mehr Klarheit darüber, wie groß das Unterstützerfeld eigentlich war. Teilweise kann man denen jetzt leider sehr schwer beikommen und wir wünschen uns da eigentlich auch noch weitere Ermittlungen. Aber das hat man alles zutage gefördert. Es hat auch dazu beigetragen, dieser Prozess, dass die Opfer und die Angehörigen rehabilitiert worden sind, offiziell auch, die ja jahrelang kriminalisiert worden sind in den Ermittlungen, dass sie jetzt klar auch haben im Urteil sozusagen, das sind die Täter und sie selbst waren nicht schuld. Da hätte ich mir eigentlich noch Worte auch des Richters gewünscht, der das auch nochmal klar, nochmal wirklich aussagt. So hat er leider nicht gemacht. Aber das ist trotzdem Ergebnis dieses Prozesses. Und dann bleiben die von Ihnen genannten schmerzlichen Lücken.
Trotzdem, für mich war gerade das Urteil extrem bitter. Wenn am Ende eines 5 Jahre lang währenden historischen Prozesses gegen eine neonazistische Terrortruppe ausgerechnet die Neonazis auf der Besuchertribüne klatschen, dann muss da irgendwas nicht stimmen. Die klatschen deswegen, weil einer der Angeklagten, der überzeugteste von allen, ein echter Neonazi, der auf dem Bauch tätowiert hat, die Jew die, also stirb, Jude stirb, der wurde sofort auf freien Fuß gesetzt und das Gericht glaubte ihm, dass er nichts von den Morden wusste. Obwohl er engstens mit dieser Gruppe zusammen war, jeden Donnerstag haben sie sich besucht. Seine Frau war die engste Freundin von Beate Zschäpe, aber angeblich wusste er nichts von den Morden. Obwohl er vollkommen überzeugt war und sogar sagen hat lassen, er sei Nationalsozialist mit Haut und mit Haaren. Das Gericht hat ihm geglaubt, die meisten anderen haben ihm nicht geglaubt. Das Problem ist nur, der ist jetzt draußen, so wie alle. Der andere Angeklagte ist eine Woche später draußen gewesen. Es sind jetzt alle wieder frei, bis auf Beate Zschäpe. Das ist nicht sehr zufriedenstellend.
Der NSU ist nicht vorbei, haben Sie in diesem Zusammenhang auch mal gesagt.
Ja, es laufen ja noch genügend rum. Also es ist ja nicht umsonst so, dass gerade letzte Woche eine Terrortruppe wieder aufgeflogen ist, die sich sogar auf den NSU bezieht. Die Revolution Chemnitz, wie sie sich so schön nennt. Und die sagt, ja, gegen sie ist der NSU so eine Kindergartenvorschultruppe. Also sie wollten richtig loslegen, wurden dann aber am 3. Oktober wollten sie loslegen und am 1. Oktober wurden sie festgenommen. Also der NSU-Prozess ist vorbei, der rechte Terror nicht.
Was Sie auch dokumentiert haben, das ist ja nochmal so eine andere Ebene, die tatsächlich auch interessant ist und vor allem auch, dass Sie jetzt nochmal schwarz auf weiß, zumindest durch die Ausschnitte oder die beziehungsweise die Situation vor Gericht dokumentiert ist, ist das Versagen diverser staatlicher Institutionen, also vom Verfassungsschutz bis hin zu wirklich Kleinigkeiten, die man auch echt schwer ertragen kann, wenn dann Polizisten mit Angehörigen auf der falschen Fährte suchend vollkommen unmenschlich umgegangen sind und dann noch nicht mal vor Gericht ihr Scheitern einräumen können. Das ist tatsächlich was, über das man natürlich nochmal auf der anderen Ebene sprechen muss und wofür die Dokumentation wahrscheinlich wirklich hilfreich ist.
Das ist eine wichtige Ergänzung zu auch den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, die sich ja auch dieses Themas angenommen haben. Aber es war dann eben auch diesen Prozess ganz oft wirklich unfassbar für uns, was da passierte. Also dass uneinsichtige Ermittler noch heute schwadronieren davon, es gäbe ja auch eine türkische Mafia, das sei doch bekannt. Ja, mag es ja alles geben, aber es ist nun im Angesicht der Opfer, die da falsch kriminalisiert worden sind, wirklich schändlich, das dann da so nochmal in selbstgewissen Tone vorzutragen. Oder auch andere Fälle, die dann da auch nochmal zur Sprache kamen. Ermittler, die einfach als Bluff einer Witwe, einer Frau, eines Ermordeten vorgegaukelt haben, dass ihr toter Mann eine deutsche Geliebte gehabt habe.
Sie haben ihr ein Bild gezeigt, das Bild einer blonden Frau, dieser Witwe, die gerade ihren Mann verloren hat. Ja. Und dann haben sie gesagt, und das ist die langjährige Freundin, und mit der hat er zwei Kinder.
Damit alles gelogen.
Damit diese Frau zusammenbricht, damit sozusagen das Schweigekartell, das man ihr unterstellt hat, damit das aufgebrochen wird. Das ist illegal, ist ein falscher Vorhalt, darf man nicht machen, sie haben es trotzdem getan. Und was mich wirklich beeindruckt hat vor Gericht, es hat sich einfach niemand entschuldigt. Es hat keiner gesagt, er tut uns leid und haben wir einen Fehler gemacht, sondern alle kamen sie rein und sagten, die Verfassungsschützer, wir hatten unsere Fahrleute gut im Griff. Die Polizisten sagten, sollen wir doch mal nicht so tun. Wir haben alles ordentlich gemacht. Und die Opfer saßen drin und die Angehörigen und haben sich das alles fassungslos angehört.
Ich wollte fast eine verschwörungstheoretische Frage stellen, ob dieses Nicht-Protokollieren dieses Prozesses möglicherweise auch was damit zu tun haben könnte, dass genau diese Abgründe, die sich da aufgetan haben, an also Abläufen und Zusammenspielen von verschiedenen Seiten, staatlicherseits vielleicht, nicht unbedingt so schön sind.
Naja, die Leute, es gab da einige, die sich richtig blamiert haben. Ich erinnere an die Verfassungsschützer, echte Beamte, die mit angeklebtem Bart und mit Perücke und mit Kapuze auftraten, weil sie ja nicht erkannt werden wollen. Und es war wirklich wie so im Kindtop. Das war alles nicht so richtig erhaben. Das dann auch noch protokolliert zu haben, vielleicht noch im O-Ton, auch wie sie sich rausreden, ist alles nicht so schön. Aber wir haben es aufgeschrieben. Ja, man kann es jetzt nachlesen.
Aber ich glaube, beim Gericht ist es so, das haben wir früher nicht gemacht, machen wir heute nicht, machen wir morgen nicht. Ich glaube, das ist eher die Mentalität, um da sozusagen die Verschwörungstheorie so ein bisschen abzuwehren.
Okay, gut. Ich hab nur mal gefragt, wer soll das jetzt alles lesen? Also es ist einerseits gut, dass Sie es dokumentiert haben. Es ist da, es existiert. Aber was würden Sie sich wünschen? Das habe ich mich tatsächlich beim Lesen gefragt. Weil es ist wirklich seltsam, es zu lesen, weil es eben auch diese absurden Momente der Spannung gibt. Also es natürlich passiert etwas, man will wissen, wie es weitergeht, aber wir befinden uns in der Realität. Also dieses Gefühl ist beim Lesen schon auch total schräg. Dann ist es interessant, es ist wichtig, es ist bedeutsam für alle Seiten. Was wünschen Sie sich, wer jetzt diesen Schuber sich zu Hause ins Regal stellt und wie damit umgeht?
Also ich glaube, es ist ein Dokument der Zeitgeschichte. Dafür haben wir es gemacht. Das heißt, das ist so etwas, was für die Bildungsarbeit wichtig ist, aber auch für jeden Bürger, der sich mit der Gegenwart auch beschäftigt und eigentlich auch die Zukunft mitgestalten will in Richtung Demokratie und Festigung unserer Demokratie. Aber darüber hinaus wünschen wir uns natürlich auch, dass beispielsweise in der Ausbildung der Beamten, über die wir vieles hier kritisch sehen und sagen mussten, dass das vielleicht auch eine Rolle spielt und dass die sich mal vergegenwärtigen, was da passiert ist und dass man das von A bis Z einfach so chronologisch durchliest, das verlangt ja kein Mensch, sondern man kann da sozusagen springen, so wie das Gericht ja auch gesprungen ist. Wir haben einen Materialienband drin, der einem das auch erleichtert und ich glaube, da steckt so viel drin, dass man sich auch mitunter wirklich teilweise in Grauen, teilweise in Faszination, in faszinierten Grauen festliest.
In Deutschland neigt man ja dazu, rechten Terror, Rechtsradikalismus überhaupt noch immer ein bisschen so Igitt, da schau man nicht hin. Wenn man das gelesen hat, kann man das nicht mehr sagen. Man hört den O-Ton. Man hört einfach den O-Ton der Neonazis, man hört den O-Ton der Rechtsradikalen, die immer noch zusammenhalten, die wie eine Phalanx stehen, denen 10 Tote vollkommen egal sind. Und wer das mitkriegt, der kann dann auch nicht mehr so tun, als wenn diese Gefahr nicht bestünde.
Das heißt, eigentlich muss man es lesen. Wie ist es, wenn man aus diesem Riesenprozess auch aussteigt? Also das Thema ist so lebensbesetzend gewesen, auch für Sie beide.
Naja, wir haben darüber auch teilweise in Stücken mal geschrieben. Es war, glaube ich, für mich zum Beispiel das erste Stück, wo ich mein Ich geschrieben habe, was ich eigentlich sonst nicht tue. Wo man dann irgendwann ernüchtert feststellt, naja, leider ist irgendwie der NSU und Beate Zschäpe und so sind Teil von einem irgendwie selber auch geworden. Eine erschreckende Erkenntnis. Ja. Wie schlimm muss das erst für die Opfer und deren Familien sein? Das heißt, klar, versuchen wir jetzt Abstand zu gewinnen, aber wir sehen es ja am Thema, Annette hat es gesagt, Revolution Chemnitz, es ist immer noch da. Und wir werden vermutlich, da es auch sinnvoll ist, weiter zu ermitteln, nie so ganz davon loskommen.
Also ich fühlte mich in diesen 5 Jahren irgendwann mal wie so angekettet an den Gerichtssaal, wie so mit einer elektronischen Fußfessel. Gerade auch diese ganzen Tage, wo man eben nicht mehr rauskam, wo man wirklich nur noch seine Runden drehte zwischen Gericht und Kaffeeautomaten und Wasserspender. Es war ja alles sehr hermetisch. Irgendwann fühlte ich mich echt wie die Zellnachbarin von Beate Zschäpe, nur dass ich abends nach Hause gehen durfte. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt ganz froh, dass wir diesen Lebensabschnitt jetzt in einem schönen Würfel gebannt haben und ich den jedes Mal wieder rausnehmen kann, aber nicht muss.
Annette Rammelsberger, Tanja Schulz, vielen Dank für die Arbeit und dass Sie hier heute auf dem blauen Sofa waren. Dankeschön und Ihnen alles Gute.
Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass ich hier auf diesem Sofa sitzen darf. Schön, dass Sie alle hier sind. Und ich beginne mit einem kleinen Blick hinter die Kulissen von denjenigen, die sich auf Buchmessen rumtreiben und vorher Bücher von bedeutenden Autorinnen und Autoren gelesen haben. Wenn man ein Buch geschickt bekommt, dann guckt man ganz oft heimlich wegen der Arbeitsorganisation auf die Länge dieses Buches. Man schaut, wie lang ist es denn? Wann lese ich es denn am besten? Und im folgenden Fall ist es natürlich so, dass Oliver Polaks Buch gegen Judenhass 120 Seiten hat, freut sich kurz als jemand, der das im Arbeitskontext lesen muss, um dann natürlich festzustellen, die Schmalheit eines solchen Bandes hat wirklich überhaupt nichts damit zu tun, wie lange ein Buch beschäftigen kann. Und dieses Buch kann einen wirklich sehr, sehr lange beschäftigen. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen. Ich freue mich, dass Oliver Polak hier heute auf dem blauen Sofa ist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Oliver Polak ist Comedian, er ist Autor, preisgekrönt. Man könnte den Fernsehpreis für das TV-Format Das Lachen der Anderen mit seinem Kollegen und Freund Micky Beisenherz hervorkramen oder den Grimme-Preis für die Late-Night-Show Applaus und Raus. Er hat schon Bücher geschrieben, Der jüdische Patient oder Ich darf das, ich bin Jude. Und es gäbe jetzt natürlich für dieses Buch ganz viele aktuelle Anlässe, die auch im Moment in allen möglichen Kontexten wieder erwähnt werden, warum man jetzt in diesem Moment ein Buch gegen Judenhass schreiben muss. Dazu braucht man nur in Zeitungen zu gucken. Dazu muss man sich nur anhören, was jemand wie Björn Höcke von sich gibt, wenn es um die Erinnerungspolitik Deutschlands geht oder was auf Schulhöfen in Deutschland passiert. Sie haben aber noch mal einen ganz anderen Aufhänger gefunden, nämlich die Geschichte von Mireille Knoll, der Sie dieses Buch auch gewidmet haben. Vielleicht mögen Sie die selber erzählen.
Naja, grundsätzlich war der Anlass, also ich bin in Deutschland geboren, in Papenburg im Emsland. Mein Vater war 7 Jahre im Konzentrationslager, Holocaust-Überlebender und ich bin so mit diesem aufgewachsen, nie wieder während den Anfängen. Ne? Und ich musste irgendwie in den letzten Jahren feststellen, so, dass das alles nur Worthülsen, Floskeln waren, weil der Antisemitismus in Deutschland, klar, es gab so eine Handvoll Leute, die es irgendwie verarbeitet haben, aber eigentlich wurde der hier nie richtig verarbeitet. Vielleicht so ein bisschen theoretisch. Am Anfang, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es das ja auch gar nicht im Geschichtsunterricht. Und dann haben das irgendwie Leute unterrichtet, die selber total befangen, identitätslos verstört waren irgendwie. Und ich glaube, so eine emotionale Aufarbeitung vom Holocaust hat nie stattgefunden in Deutschland. So Empathie und überhaupt das Verständnis und weil es auch wenig Juden gab. Und irgendwie war es in den letzten Jahren so, 2014 war es, glaube ich, als dieser Iron Dome-Krieg war in Israel, dass am Kurfürstendamm Israel-Fahnen verbrannt wurden, arabische Männer, aber auch viele Linke standen darum, Rechte mitten in Berlin vorm KDW Israel-Fahnen, die verbrannt wurden, Slogans, die gerufen wurden wie Hamas, Hamas, Juden ins Gas oder Jude, feiges Schwein, kommen heraus, kämpf allein. Leute wurden in den letzten Jahren mit Kippa wieder gejagt, Restaurantbesitzern, Jüdischen in Berlin wurde ihre schiere Anwesenheit einfach vorgeworfen. Scheiben wurden in Chemnitz eingeschlagen, noch vor ein paar Wochen von diesem Shalom, diesem jüdischen Restaurant. Und dann war es irgendwann so, dass ich sah, dass auch Schüler an Berliner Schulen auf Schulhöfen gejagt, bedroht, belästigt wurden, weil sie jüdisch waren. Und das hat mich dann irgendwie daran erinnert, als ich in den 80er Jahren in Papenburg aufgewachsen bin. Ich wurde auch über den Schulhof gejagt, meine Schwester auch. Und dann war irgendwie so der Gedanke einfach, dass diese, ich weiß ja selber, wie das ist, wenn du jung bist, ne, du, ich bin damals nicht zu meinen Eltern gegangen, weil ich wollte meinem Vater das dann auch nicht wieder erzählen, weil er das alles schon erlebt hatte. Und ich dachte mir irgendwie, ich versuche mal, diesen jungen Menschen irgendwie eine Stimme zu geben und auch, dass andere junge Menschen vielleicht von der Gegenseite irgendwie auch mal anfangen, das irgendwie zu verstehen. Und deswegen dachte ich, nehme ich das große, schwere Thema Holocaust und versuche einfach mal, das nicht zu simplifizieren, aber runterzubrechen auf das Wesentliche, auf den Kern. Und das war der Versuch oder ist der Versuch quasi mit diesem Buch. Einfach mal ein Buch, und da ist auch überhaupt keine Wut drin, keine Wertung in dem Buch. Es ist auch ein dünnes Buch. Also ich habe versucht, alles rauszunehmen, was eine Ausrede sein könnte, sich vielleicht mal mit diesem Buch anders mal auseinanderzusetzen. Mhm.
Wir schauen gleich in dieses Buch eben genau, wie es geschrieben ist. Ich habe die Mireille Knoll jetzt vorhin erwähnt. Deswegen muss man die Geschichte schon noch mal erzählen, weil ich das auch so ein bisschen verstanden habe, dass dann dieses Schicksal noch mal das war, was dann...
Ja, das kam auch hinzu, genau. Ja. Ich habe das Buch, das steht auch am Ende genau drin. Ja. Dieses Buch ist der 85-jährigen Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll gewidmet, die 2018 Opfer eines antisemitisch motivierten Verbrechens wurde. Nach einer Messerattacke mit 11 Stichen wurde sie bei lebendigem Leib in ihrer Pariser Wohnung angezündet. Und das war irgendwie in diesem Jahr. Und irgendwie, meine Tante lebt zum Beispiel noch, die ist 91, auch Holocaust-Survivor in New York. Und diese alten Leute, ne? Also bei mir war es so, als ich ein Kind war, mit Playmobil gespielt habe im Wohnzimmer, die haben nicht über Mallorca-Urlaube und so gesprochen, sondern wo sie sich wiedergefunden haben in Konzentrationslagern, wo sie sich verloren haben, wer gestorben ist. Das waren alles immer meine Freunde, mit denen ich so aufgewachsen bin. Ne? Oder mit Erna de Vries, die heute noch in Laaten lebt, Auschwitz überlebt hat. Das waren meine Zirkusfreunde, mit der bin ich mal in den Zirkus gegangen. Ich fühlte mich diesen Menschen sehr nah und immer noch natürlich. Und als ich das dann hörte mit dieser 85-jährigen Frau, die den Holocaust schon überlebt hat, die dann auf brutalste Art und Weise ermordet wurde, da denke ich, ey, was ist überhaupt los? Was machen wir hier alle eigentlich? Ne? Warum gibt es überhaupt gar keinen Widerstand? Das ist ja klar, auch Deutschland, aber auch in Ländern wie Ungarn, der Rechtsdruck, oder Schweden und so weiter und so fort. Ja. Ja.
Sie haben dafür, um sich genau damit auseinanderzusetzen, also eben gar nicht mal nur mit diesen aktuellen Ereignissen, sondern auch mit jeder, mit sich selbst, eben diesen Fragekatalog entworfen. Man kann auch viel selber noch reinschreiben, um diese Fragen zu beantworten. Und ich finde den ziemlich genial, weil der anfängt mit so einer ganz einfachen Frage, so: Magst du Juden? Man kommt möglicherweise auf die Idee zu denken, ja, also ja, und dieses Buch gegen Judenhass möchte ja vielleicht auch, dass ich jetzt sage ja. Und dann ist aber die zweite Frage interessant: und warum? Und immer durch diese Zuspitzung der Fragen kommt man immer mehr auf die Lösung, nämlich man hat Stereotype im Kopf oder Menschen haben sie im Kopf und knüpfen sie an eine Religionszugehörigkeit. Und je mehr sie das hinterfragen, umso mehr kommt man dann auch zu dem Ergebnis, das sie ja natürlich selber ziehen: wir müssen Menschen sein. Es geht darum und man muss diese ganzen Dinge durchbrechen. Haben Sie diese Fragen, wie haben Sie die denn entwickelt, also oder zusammengestellt, ausprobiert möglicherweise?
Naja, es ging um so das Runterbrechen aufs Wesentliche, und es sind teilweise Fragen, die mir gestellt wurden oder Fragen, die immer wieder im Raum waren. Und ich dachte mir, irgendwie wäre das ganz interessant, das Buch. Also mein Traum wäre natürlich auch, dass man das vielleicht in der Schule irgendwann durchnimmt, dass man der Leser quasi einfach erstmal mit dem Buch so alleine ist und so selber mit sich diese Fragen klärt und vielleicht selber reflektiert und guckt, wo selber vielleicht Sachen, so Stereotypen in einem selber, vielleicht sogar auch Vorurteile, Klischees verankert sind und Verallgemeinerungen. Und das ist eher einfach erstmal so spielerhaft erstmal gemacht. Und dann gibt's halt im zweiten Teil halt das Statement quasi, wo ich halt persönliche Geschichten aus meinem Leben, also als ich jung war, bis heute schildere, wo einem antisemitisches Verhalten oder fragwürdiges Verhalten begegnet, und ich erkläre auch Dinge, woher bestimmte Vorurteile und dies und das halt kommen. Mhm. Und am Ende gibt's halt so ein, ja, vielleicht ein zukunftsorientiertes Plädoyer, ja. Mhm.
Gibt's eine Lieblingsfrage, über die Sie sich, ich weiß nicht, wie Sie diesen Fragenkatalog zusammengestellt haben, also es gibt schöne Fragen wie: wem kann man mehr vertrauen? Wie war das nochmal? Dem IS, also, Katzen? oder Juden? Ja, dann die Antwort, du kannst
übrigens niemandem vertrauen. Habe ich gerade keine Lieblingsfrage. Das ist einfach, wie gesagt, die sind geordnet. Das sind, glaube ich, 40 Fragen oder so. Und da sind eben Fragen auch, was weißt du über Juden? Oder, und dann nächste Seite, sind das Fakten, Vorurteile oder Aufgeschnapptes? Hast du schon mal im echten Leben Erfahrungen mit einem Juden gemacht? Wenn nein, blättere eine Seite weiter. Wenn ja, was waren das für Erfahrungen? Bist du tolerant? Ja, und so weiter. Sind die Juden ein Volk oder eine Religion? Beides stimmt. Wer ist Israeli? Nicht jeder Jude ist Israeli. Israelis können auch Christen, Muslime oder Eichhörnchen sein. Aber jeder Jude hat das Recht, israelischer Staatsbürger zu sein, da Israel nach dem Zweiten Weltkrieg als Panic Room für die übrig gebliebenen Juden gegründet wurde. Und so sieht sich das.
Das ist eigentlich tatsächlich, kommt man wirklich genauso, wie Sie es auch gesagt haben, auf die Idee, das ist fast wirklich ein Buch, was wahrscheinlich in Schulen helfen könnte, gerade in der Situation, die Sie auch vorhin geschildert haben, dass offenbar so Sachen geklärt werden müssen.
Ja, wir haben auch gerade, also das Buch ist erschienen in meinem, ich habe einen Verlag gewechselt, bin jetzt bei Suhrkamp. Und da ist es auch so, dass wir schon einige Anfragen so haben von Schulen und was mich total freut und auch den Verlag, weil das ist das Ziel von dem Buch. Ne? Es ist nicht einfach nur, hey, sondern wirklich, dass viele Menschen das lesen und vielleicht mal Sachen mehr besser verstehen. Genau. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, wo die AfD im Bundestag sitzt und andere ekelige Sachen in Deutschland passieren, ist es notwendiger denn je. Ja. Mhm.
Sie haben schon den zweiten Teil angesprochen, also Ihre eigenen Geschichten, Ihre eigenen Erfahrungen mit Schulhofsituationen und bis hin zu jetzigen auch Situationen, wo Kabarettisten, Kollegen Sie mit antisemitischen Witzen begrüßen, weil Sie glauben, das kann man ja machen. Sie machen das ja auch über sich selbst und so weiter.
Es sind ja nicht nur Witze. Es gab auch so eine Situation vor 4-5 Jahren, wo ich abends in Berlin war und da ist ein sehr berühmtes Kabarettduo in Deutschland gibt es und da schrieb mir einer von diesen beiden Kabarettisten nachts auf Facebook, ob er mich mal kurz erreichen könnte. Ich so, ja klar, ruf doch nochmal durch. Und dann erzählte er, dass er irgendwo an so einem Seminar bei so einem Doktor teilgenommen hatte. Und dann druckste er so rum. Ich so, was kann ich für dich tun? Ich will gleich schlafen gehen. Und dann sagte er, ja, ich will. Ich so, was ist denn? Er so, ja, ich habe eine Frage an dich. Ich so, ja, okay. Stimmt es, dass die Juden ein Mittel gegen Krebs gefunden haben, was sie dem Rest der Menschheit vorenthalten? Und dann sitzt du da nur in deiner Wohnung. Ich habe ihm dann nur gesagt, so ganz ehrlich, wenn das so wäre, dann würde ich dir das doch jetzt nicht sagen. Ne? Also, aber ja, und das ist natürlich ist ja auch immer so eine Comic Relief, was ja auch in meiner Stand-Up teilweise stattfindet, wie wir gerade gemerkt haben. Aber wenn man nur bei dem Fakt bleibt, dass da jemand ernsthaft 2015 dich irgendwie anruft, und das ist wirklich ein renommierter Kabarettist, ne, wo du denkst so...
Woher kommt das?
Ja, also, ich glaube, das kommt einfach daher... Also ich glaube eben, dass es wird ja gerne gesagt, dass es keinen deutschen Antisemitismus mehr gibt, dass die arabischen Menschen den herbringen, aber es ist ja totaler Schwachsinn. Der Antisemitismus in Deutschland war immer da, was ich vorhin schon sagte. Es gab keine wirkliche Aufarbeitung, praktisch ja, emotional nicht. Es gibt sehr viele von diesen Vorurteilen einfach, ne? Geld, Jude, Reich, lenkt die Welt, die Geschicke der Welt und die wurden irgendwie immer wieder so gefüttert und blieben immer wieder da und natürlich kam dann irgendwann der arabische Antisemitismus dazu und damit meine ich nicht die Menschen, die aus Syrien gerade flüchten. Ich glaube, das letzte Problem, was die haben, sind Juden gerade, wobei man auch sagen muss, dass da vielleicht ein Nährboden später wäre, aber es sind auch die türkischen Gastarbeiter und andere Menschen mit arabischen Wurzeln, die irgendwie über die Jahre kamen und ja, die diese ganzen Stereotypen, Vorurteile, Klischees in sich haben und das auch glauben und da in Deutschland aber auch auf guten Nährboden treffen.
Aber die es ja auch wiederum gegenüber anderen Gruppen ebenso gibt, also wiederum Stereotype gegenüber Muslimen und so weiter. Das werden ja in alle Richtungen Stereotype verteilt und ausgesprochen. Ich wundere mich nur gerade als...
Ja, aber es sind halt Verallgemeinerungen und das ist immer schwierig. Ne? Und im Buch, es fängt ja auch an, ich rede natürlich auch über Flüchtlingsabscheu, über Rassismus, Homophobie, Sexismus, das sind alles Probleme und Themen. Bloß habe ich mich für meinen Teil jetzt einfach entschieden, das Wort zum Thema Antisemitismus zu ergreifen, weil es einfach etwas ist, was mich leider schon sehr lange begleitet, ja.
Ja, Sie machen auch tatsächlich, das sei vielleicht noch angefügt, diese Diskussion, gibt es einen importierten Antisemitismus, die streifen Sie nur kurz, aber machen Sie eben nicht auf. Also sagen an der Stelle, dass es in der deutschen Gesellschaft so wenig Aufarbeitung oder immer noch so viel Antisemitismus gibt.
Also die Frage ist ja auch total absurd. Hier liegt die Wurzel in diesem Land. Und was man sich einfach wünschen würde, wir haben gestern, also wir hatten eine Veranstaltung in Kammerspielen, Sonntagabend mit Jakob Augstein, Maxim von KIZ, Ijoma Mangold und gestern auch hier im 25-Hour-Hotel mit den Adinas-Brüdern. Und dann bedankte sich jemand und sagte, da waren zwei jüdische Brüder auf der Bühne, ich noch, toll, dass ihr das macht, ihr müsst bleiben, ihr müsst weiter aufklären. Und dann sagte ich, nee, sind nicht wir, sind wir alle. Ne? Und das ist so irgendwie der Punkt und das fehlt manchmal, ne? Dass Leute einfach da einfach mal sagen, ey, jetzt reicht's. Ne? Und ich glaube eben gerade, dass da die Lücke für den Antisemitismus entsteht, wo man immer sagt, ach komm, der meinte das doch nicht so, ah, der hat doch was getrunken, weil wenn man das immer wieder entschuldigt, ne, entsteht irgendwie ein großes Loch und das spüren wir jetzt einfach, wo einfach eine Salonfähigkeit entstanden ist für Sachen, die man vor 20 Jahren nie hätte aussprechen können, wo das hier alles legitim ist. Alle sagen immer, oh ja, es ist so schrecklich, aber man selber spürt das irgendwie nicht, wenn du jüdischen Glaubens oder traditionell das auslebst, dass da irgendwie auch von vielen anderen Menschen wirklich Widerstand erwünscht ist.
Was machen Sie denn in Ihrem Alltag mit den Geschichten? Also wir können über dieses Buch erfahren, was Ihnen alles so widerfährt. Also diese krassen Sprüche wie, wenn du wieder nicht lustig bist, dann landest du im Aschenbecher, was Ihnen irgendwie ein Veranstalter mal kurz noch auf dem Weg zur Bühne hinterherruft. Was machen Sie denn eigentlich in diesen Momenten? Was passiert
denn? Ja, ich frage mich das selber. Es gibt ja viele Situationen im Buch auch, ne, wo mich Leute fragen, ja, warum bist du da überhaupt noch aufgetreten? Ne? Also es gab eine Situation, wo ich in einer Talkshow war, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und ich war wegen meinem Buch da, wo es um Depressionen einfach ging. Ne? Und das hieß der jüdische Patient, aber das jüdische war auch durchgestrichen. Daniel Richter hat das Cover gemacht, weil ich ja eigentlich der Patient bin, aber weil ich in Deutschland. Und dann war ich im Backstage und da ist immer so eine Probe durchlauf und dann im Einspieler ist Jude, Jude, Jude. Dann hatte der Sidekick in dieser Show noch irgendwie gesagt, ja, Deutschland, du hast dich nicht so benommen, aber Oliver Polak lässt doch nicht verkommen. Also alles Geschichtsrelativierung irgendwie über mich und so. Und ich saß da am Backstage. Dann kam der Moderator rein und fragte mich, hey, alles klar für die Show? Und ich sag, ehrlich gesagt nicht, ne? Also mir ist das ein bisschen zu viel. Ich bin ja wegen meinem Buch über Depressionen da, da würde ich gerne drüber sprechen. Da lachte er nur und sagte, ey, sorry, das ist dein unique selling point. Ne? Und das ist ja absurd. Ne? Also so mit anderen Worten übersetzt, wenn du nicht Jude wärst, dann wärst du nichts. Ne? Mhm. Und dann stehst du da und da sind 200 Leute im Publikum, du weißt gleich die Aufzeichnung und das kennt ja jeder von uns. Manchmal, wenn du alleine da bist und du hast vielleicht nicht jemanden noch dabei, du bist selber verunsichert und dann ziehst du vielleicht durch. Und im Nachhinein habe ich mich auch gefragt, ey, was mache ich hier denn eigentlich? Und es ist in der Tat so, manchmal, also es gibt eine andere Geschichte im Buch. Ich bin in München in so einem Kabarett-Zelt-Theaterveranstaltung so aufgetreten. 3 Tage vorher war mein bester Freund gerade verstorben. Ich musste auf so eine Tour geschenkt. Und auf jeden Fall musste ich vor der Show noch ich habe auch manchmal so eine Setlist wie Bands, ne, die ihre Lieder draufschreiben, so, wo ich meine Stichpunkte habe. Und die musste ich nochmal kopieren, weil ich so eine große Bühne habe und rechts und links einer liegt. Brauchst du nur eine kopieren. Und dann sagte ich zu der, ja, ich weiß nicht, ob sie die Veranstalterin war, die war dem Abend die Abendleiterin, so eine ältere Münchner Dame, so 55, sagte ich, kann ich das noch kopieren? Und während wir die Treppen hochlaufen zum Büro, sagt die dann zu mir, ja, das ist ja eigentlich eine Ausnahme, dass ich hier heute auftreten darf, weil eigentlich machen die nichts mehr mit Juden. Ich so, aha, warum? Ja, weil da war letztens ein jüdischer Geschäftsmann, der hatte da das gemietet und der hat seine Rechnung nicht gezahlt. Und ja, dann wärmte der Kopierer auf und dann sagte sie, ja, da merkt man schon, dass was der Hitler da alles gesagt hat, dass das schon alles stimmt, ne? Und klar, du sitzt dann auch da wieder alleine, ne? Und du weißt aber, draußen sind 300 Leute und manchmal ist man nicht in der emotionalen Verfassung, dann so das total explodieren zu lassen, ne? Natürlich bin ich da nie wieder aufgetreten, ja, aber ist halt nervig, ne?
Also, ja. Ja. Mindestens nervig. Ja, weil ich finde, deshalb, wenn man die Geschichten liest und sie eben nicht selber erleben muss, ist das genau dieser Moment, dass es wirklich schwer ist zu kapieren, dass es eben nicht, also Sie haben auch eine Situation geschildert mit einem Taxifahrer, der ganz große jüdische Verschwörungstheorien Ihnen mitgeteilt hat.
Ja.
Genau.
Was ich, naja, es war so, ja. Es war so, ich steige ins Taxi ein in Frankfurt, letztes Jahr fahre zu meinen Freunden ans Bahnhofsviertel, Taxifahrer, ich so, hörte sich so, ich rate mal gerne, wo jemand herkommt, und dachte ich, er kommt aus dem Iran, er sagte Türkei, und dann sagte ich so, oh, Türkei, finde ich ein super schönes Land, war mal da, aber gerade würde ich wegen der politischen Situation nicht hinfahren, dann sagt er, sie haben ja keine Ahnung, erklärt mir kurz den Kurdenkonflikt, dass sie selber schuld sind, die Kurden, dann ISIS, dann macht er eine Pause, sagte, wollen Sie aber mal wissen, er wusste nicht, was ich mache, wer ich bin, wollen Sie wissen, wer wirklich hinter dem Problem in der Türkei steckt? So, erzählen Sie mal. Und dann fragt er mich, ob ich die Namen Rockefeller und Rothschild schon mal gehört hätte. Und dann ging es weiter, dass die Juden keine Religion sind, dass es eine Krankheit ist, dass die Juden den Holocaust selbst gesteuert haben, den Deutschen die Waffen geliefert haben, um nachher Israel zu gründen und den Rest der Menschheit zu kontrollieren. Und du sitzt da irgendwie irgendwo nur noch.
Ne? Aber Sie sagen, Sie haben es nicht aufgelöst. Ne? Sie haben das, also die Geschichte endet ja so, dass Sie das Taxi verlassen. Der Typ ist dann auch tatsächlich so ein bisschen...
Der war selber ein bisschen verunsichert. Ich habe sogar einen Trinker gegeben. Lustig wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich brauche eine Quittung, stellen Sie einfach auf Rothschild aus. Aber habe ich dann nicht gemacht.
Und Sie haben aber auch nicht gesagt, wer Sie sind. Ne? Sie lassen nee. Es dann. Nee, ich weiß es, ist vielleicht Quatsch, aber das ist, wenn man das liest, fragt man sich, was.
Nee, da geht es ja gar nicht. Ich habe ja auch versucht, was mir wichtig war an dem Buch, ist, dass ich überhaupt, es kommen sehr viele Prominente auch in dem Buch vor, bekanntere Personen. Mir war wichtig, die eben auch nicht zu benennen, weil es wirklich um die Sachen geht, die gesagt werden, die stattfinden. Und ich wollte nicht, dass nachher wieder die Diskussion losgeht, wer hat was gesagt. Und deswegen auch eben möglichst wenig Ablenkung, dass man auf den Kern irgendwie schauen kann, ja.
Nur noch zu dem Taxifahrer, weil mich das wirklich interessiert hat, weil Sie ihn eben auch so beschreiben, dass er am Ende eigentlich selber so ein bisschen überwältigt von seinen großen Theorien und ein bisschen ratlos so zurückbleibt. So beschreiben Sie ihn, dass ihm das auch auf einmal unangenehm wird, was er da alles an Welttheorien vor sich hingesponnen hat. Wenn Sie so jemandem zuhören, wie würde man dann die Frage beantworten, wo das herkommt? Also warum?
Das kann ich Ihnen genau sagen. Der guckt keine Nachrichten normal, sondern der guckt irgendwas auf YouTube, guckt ja Nachrichten, die von irgendeinem Redneck in den Südstaaten wahrscheinlich in der Garage aufgenommen werden. Und der denkt, ah, so ist das.
Ja. So, das aber die anderen, die normale Nachrichten gucken, wie ich aus Ihrem Buch entnehme, sagen ähnlich dämliche Sachen.
Ja, es gibt natürlich, wie jetzt so einen öffentlich-rechtlichen Moderator oder so, Leute, andere... angeblich aufgeklärte Leute, keine Ahnung, wo das herkommt. Ich verstehe das nicht. Das versuche ich auch gar nicht so nur ein Stück weit zu ergründen. Ne? Aber ja, das ist absurd.
Aber Sie haben zumindest eine Idee, wie es weggeht.
Ja, was heißt eine Idee, wie es weggeht? Ich glaube, wir haben ja gerade auch geredet über Flüchtlingsabscheu, Rassismus und alle anderen Sachen. Ich glaube, das Ende vom Menschenhass beginnt mit einem selber. Ne? Und es geht irgendwie drum. Ich glaube auch, egal ob es um Rassismus geht oder auch im Streit mit dem Ehepartner oder so, es geht vielleicht darum, einfach mal einen ganz kurzen Moment sich in den anderen rein zu versetzen. Ne? Und das einfach überall und versuchen, mehr Empathie einfach zu zeigen, zu finden. Und was die deutsche Regierung angeht, wünsche ich mir mehr Klarheit, Deutlichkeit, Gesetze, die jeden Menschen in diesem Land auch einfach viel mehr schützen. Ne? Ob das Leute sind, die zuziehen, ob das Leute sind, die hier leben, Leute, die diskriminiert werden, viel härtere Gesetze. Hitlergruß, weiß ich nicht, 10.000 Euro, 5 Jahre Knast. Also einfach, dass eine Klarheit gibt von der Bundesregierung und die gibt es sehr selten. Und wenn ich Angela Merkel vor ein paar Tagen in Yad Vashem mit ihr, gut, die hat immer so einen traurigen Gesichtsausdruck, aber wenn ich die da irgendwie sehe, ne, Kranz niederlegen, ne, und dann sehe ich, was hier in Deutschland gerade los ist, da habe ich echt das Gefühl, dass die deutschen Politiker besser mit toten Juden umgehen können als mit lebendigen.
Das lassen wir mal an der Stelle so stehen.
Ja, das ist ja, habe ich ja gesagt.
Genau.
So stehen lassen.
Ja, stimmt. Was heißt denn all das für Ihre Arbeit? Also Sie sagen auch noch mal im Buch irgendwie, mein Judentum ist kein Glitzerlogo fürs Federmäppchen, keine strategische Entscheidung. Das ist ja das, was hinter diesem, das ist doch der Unique Selling Point und all diesen Sachen dahinter steht. Ändert die Zeit, in der wir sind und auch das, was Sie noch mal über Antisemitismus ja schreiben müssen, weil so viel nicht geklärt ist, irgendwas an dem, wie Sie Ihr nächstes Comedy-Programm, Ihre Person auf der Bühne darstellen?
Ja, nur mal einen Schritt zurück. Also ich bin halt Stand-up-Comedian. Ne? Das ist mein Beruf. Und das andere ist halt Antisemitismus. Ich habe mich jetzt für den Moment entschieden, ein Buch über Antisemitismus zu schreiben. Aber natürlich, also ich habe Stand-up-Comedy nicht wie in Deutschland gemacht, sondern Vorbilder waren für mich Lenny Bruce, Eddie Murphy oder auch ein Trevor Noah, die, was oft so ist, die ihre erste Show sehr biografisch machen. Ne? Und Biografie als Basis für die Comedy-Show. Das war in meinem Fall halt jüdisch aufgewachsen, Emsland-Papenburg. Und dadurch war das ein großes Thema am Anfang. Aber meine letzten Shows hießen Krankes Schwein oder über alles. Und die nächste Show, die ab Januar startet, wo ich 4 Monate Deutschland, Österreich, Schweiz mit auf Tour bin, heißt Der Endgegner. Und klar kommt das auch drin vor. Also die Frage ist, wer ist der Endgegner? Ne? Und meine Antwort darauf ist, dass wir Menschen selber eigentlich unser Endgegner sind. Ne? Und wir denken immer, die anderen sind die Terroristen, aber ich glaube, wir selber sind alle die Terroristen. Wir sind Freizeitterroristen, Konsumterroristen. Wir bauen unseren Wohlstand auf der Ausbeutung von anderen Menschen auf. Ne? Und klar, die wollen auch so leben wie wir. Ne? Klar, die wollen auch iPhones haben und so. Und aber deswegen müssen wir einfach viel mehr abgeben und viel mehr verzichten und einfach mal wieder bescheidener werden und empathischer, glaube ich.
Ja. Da gibt es auch nochmal einen Applaus an der Stelle. Ich musste mal kurz was sagen zu dem Politiker-Statement. Letzte Frage, die hätte ich nämlich eigentlich schon vorher mir gedacht. Hilft denn zum Beispiel diese Meldestelle für antisemitische Übergriffe, die jetzt eingerichtet werden soll vom Beauftragten der Bundesregierung gegen Antisemitismus? Also hilft sowas, wenn man auf die Seite der Politik nochmal guckt, der sie jetzt
ja eben vorwerfen? Naja, bestimmt, bestimmt, weil eben Schüler, das hat man ja in Berlin gesehen, wenn Schüler Hilfe suchen bei Lehrern, haben sie die ja nicht gefunden. Und wenn auch junge Menschen wissen, dass es da vielleicht so eine Meldestelle oder etwas gibt, so wie Frauen, die Missbrauch erleiden mussten, die wissen, die können da und dahin gehen, ist das natürlich alles, was in so eine Richtung geht, für jedes Thema ist gut, wo Menschen geholfen wird.
Ja. Und am Ende sollen wir alle mal mehr menschlich sein.
Ja.
Richtig.
Habe ich ja gesagt.
Und ich habe es jetzt nochmal wiederholt. Ja. Finde ich gut. Okay, danke schön an Oliver Polak. Gegen Judenhass heißt sein neues Buch. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön.